Lamrim Kurs 5, die sieben Tore zur Meditation mit Geshe Michael Roach. Es ist ein 12- oder 14-Jahres-Programm, um durch einen Text zu gehen, der Lamdum Nakchang heißt. Mein Lehrer hat mich darin 25 oder 30 Jahre lang unterrichtet. Insgesamt hat er es dreimal durchgenommen. Pabongka Rinpoche war der Autor des Textes. Er lebte 1878 bis 1941. Er war also Tuyang Rinpoches Lehrer. Er unterrichtete dies im Jahr 1921 in Lhasa. Er traf meinen Lehrer, als mein Lehrer sehr jung war, 17 oder 18. Und zu der Zeit gab er Unterweisungen in Serra May im Kloster. Mein Lehrer war damals ein Kunye oder Nyepa. Das heißt, er musste sich um das Essen kümmern für die Mönche. Das ist kein besonders dankenswerter Job, wie ihr vielleicht wisst. Das heißt, der Job meines Lehrers war, dass 3000 Mönche jeden Tag genug zu essen hatten. Und er war ein ziemlicher Lausbub und Draufgänger bis zu dem Tag, als er Pabongka Rinpoche traf. Er traf Pabongka Rinpoche in der Küche und Pabongka Rinpoche hielt ihn fest und sagte, dieser hier ist was ganz Besonderes, und berührte mit seinem Kopf den Kopf von meinem Lehrer und irgendetwas passierte mit ihm. Er wurde ein hoher Geshe. Es gab einen Wettbewerb zwischen Zehntausenden von Mönchen in Lhasa, der darin gipfelte, dass es einen Wettbewerb vor dem jungen Dalai Lama gab. Und mein Lehrer hat ihn gewonnen. Irgendetwas ist also passiert an dem Tag, als er Pabongka Rinpoche getroffen hat. Der Schüler von Pabongka Rinpoche wurde ein hoher Geshe. Es gab einen Wettbewerb zwischen Zehntausenden von Mönchen in Lhasa, der darin gipfelte, dass es einen Wettbewerb vor dem jungen Dalai Lama gab. Und mein Lehrer hat ihn gewonnen. Irgendetwas ist also passiert an dem Tag, als er Pabongka Rinpoche getroffen hat. Der Schüler von Pabongka Rinpoche war... Pabongka Rinpoches Schüler war Chichen Rinpoche. Er ist einer der zwei Tutoren des jetzigen Dalai Lama. Er war die junge Inkarnation eines Lama, als er zu diesen öffentlichen Vorträgen ging. Er war ungefähr 20, als diese Unterweisungen gegeben wurden. Und es gab damals noch keine Aufzeichnungen oder Rekorder. Und er war ein menschlicher Rekorder. Er machte sich nämlich Notizen von den Vorträgen, die Pabongka Rinpoche gab, und hat den größten Teil seines Lebens damit verbracht, diese Notizen zu sortieren und zu ordnen. Und er hat diese Notizen zu dem Text zusammengefügt, den wir jetzt studieren. Es ist also dem Lehrer des jetzigen Dalai Lama, der auch gleichzeitig der Wurzellama meines Lehrers war, zu verdanken, dass uns heute dieser Text vorliegt. Sie wurden noch zur Lebzeit Pabongka Rinpoches in Blöcke eingeritzt Und das war in Tibet damals sehr ungewöhnlich. Denn normalerweise musste man erst 300 Jahre tot sein, bevor die Lehren in Blöcke eingeritzt wurden. Aber da diese Lehre so besonders war, wurde sie auch sofort in Blöcke eingeritzt und weitergegeben. Und sie wurde zu einem sehr populären Text, den man gerne unterrichtete. Chidang Rinpoche floh nach Indien im Jahr 1959 und er verbrachte die letzten 21 Jahre seines Lebens in Indien. Sein Gesicht macht mich sehr glücklich, denn sogar nachdem er sein Land verloren hatte und nachdem er von der zweithöchsten Person im ganzen Staat zu einem Flüchtling wurde, hat er trotzdem diese Freude und die Freude, die sein Gesicht trotzdem ausdrückt, spricht für den Text, den wir jetzt durchnehmen. Er hat diesen Text dann meinem Lehrer weitergegeben und wir sind die Nächsten in der Linie. Ich mag dieses besondere Bild, was wir jetzt gerade zeigen von ihm. Normalerweise wurde er nicht gerne ohne seine Mönchstracht gesehen, aber dieses Bild wurde gemacht, als er ein Passbild dran ließ und ich habe es einfach aus dem Automaten mitgenommen. Ich mag es, denn es zeigt sehr gut seine Energie. Er war sehr ernst und auch fordernd, aber er unterrichtete diesen Text und er dachte, dass für jeden, der ein Interesse daran hat, erleuchtet zu werden, dieser Text sehr wichtig sei. Und während der 30 Jahre in diesem Land hat er diesen Text wieder und wieder unterrichtet. Wir sind jetzt beim fünften Tag der ursprünglichen Lehren und ich werde es auf die alte Art und Weise unterrichten. Wenn ich unterwegs bin, dann unterrichte ich Geschäftsleute, Banker und alle Arten von Menschen oder auch Angehörige der Kommunistischen Partei, wie neulich in China. Aber ich habe selten die Chance, auf traditionelle Art und Weise zu unterrichten. Es gibt dann zwar keine 1000 Leute, die kommen, aber Leute, die wirklich daran interessiert sind. Und 3-4 Mal im Jahr mag ich es, auf diese Art zu unterrichten, die zwar anstrengender ist, aber auch tiefer geht. Deshalb gehen wir es so durch. Wir starten mit dem fünften Tag der ursprünglichen Unterweisung. Also ungefähr nach 3 Jahren fangen wir jetzt am fünften Tag an. Er unterrichtete übrigens 10 bis 12 Stunden am Tag und ohne Mikrofon zu Tausenden von Zuhörern. Aber das machen wir nicht. Danden heißt glorreich, Pakpa heißt Aya. Aya heißt jemand, der die Lehre direkt gesehen hat und Nagarjuna Tsongle heißt von seinen Worten. Ich zeige jetzt ein Bild von Nagarjuna. Dieses Bild zeigt Schlangen auf seinem Kopf. Das ist so ähnlich wie mit den Drachenmythen in der nördlichen Hemisphäre. Und es heißt, dass sie gerne glänzende, wertvolle Dinge horten und diese bewachen, so ähnlich wie Drachen wirklich. Und sie würden auch klassische oder besondere Bücher sammeln und diese horten. Und Bücher über Buddhismus, die verloren gegangen sind in der Welt. Dann darüber wurde gesagt, dass Kopien dieser Bücher bei diesen Nagas sein würden. Und dieser buddhistische Heilige hat sich eben aufgemacht, sie zu suchen. Ungefähr so, wie wir letzte Woche in der Bibliothek in St. Petersburg waren und versucht haben, die 140.000 Bücher einzusehen, die es dort gibt. Wie auch immer, er meisterte diese Nagas, diese Schlangen. Arjuna ist der große Krieger der Bhagavad Gita, der mit Krishna spricht. Und so wurde er Naga Arjuna genannt, also der Krieger, der die Nagas besiegen kann. Manchmal, wenn das Wetter heiß war, hat er den Nagas befohlen, ihren Körper über seinen Kopf zu halten, wie einen Schirm, wie eine Art Sonnenschirm. Und diese Macht besaß er über sie. Und am fünften Tag der Unterweisungen zitiert Pabongka Rinpoche aus einem dieser Klassiker. Und er sagt, worüber er sprechen wird. Und das ist jetzt ein Zitat von Arya Nagarjuna aus dem Buch Shitting. Shitting. In Sanskrit heißt es Surleka. Das heißt Brief an einen Freund. Und das ist eines der großen Bücher von Nagarjuna. So ungefähr, diese Briefe lassen sich vergleichen mit den Briefen des Apostel Paulus. Und er hat zum Beispiel an große Könige geschrieben und diese Könige unterwiesen. Ken Rinpoche und einer seiner Schüler haben einen der Kommentare darüber übersetzt. Vom Lehrer Jisung Kapas. Hier kommt ein Zitat. Jeden Tag während der fünftägigen Unterweisungen gab Pabongka Rinpoche ein besonderes Zitat. Um die Zuhörer in die Stimmung zu versetzen, je nachdem, über welches Thema er gerade reden wollte. Hier kommt also ein Zitat von Arya Nagarjuna. Es ist von einem Buch, das heißt Shitting. Auf Sanskrit heißt es Surleka. Das heißt Briefe an einen Freund oder Brief an einen Freund. Es ist eine Epistel, ähnlich der Epistel des Paulus. Er war ein großer Briefeschreiber und so hat er vielen großen Königen geschrieben. Schütting ist also ein berühmter Gedichtband für einen König. Und es ist großartig. Ken Rinpoche und einer seiner Schüler haben einen der Kommentare zu diesem Buch übersetzt. Auf Tibetisch heißt es, die Person, die Erbrochenes in eine goldene Schale würde Narr genannt. Aber jemand, der als Mensch geboren wird und schlechtes Karma erzeugt, der ist noch ein größerer Narr. Das ist Arya Nagarjuna. Durch den ganzen Text zu gehen, das wäre zu viel, das würde 20 Jahre dauern. Er sagt dann weiter, wenn ihr dann am Ende eures Lebens angekommen seid, dann bereut ihr die Art und Weise, wie ihr euer Leben verbracht habt. Weil ihr dieses Gefäß des Körpers verschwendet habt. Und so geht es dann weiter. Die Hauptwörter, die wichtigsten Wörter sind hier Kunlung Shepa. Die Keywörter sind, ihr werdet alt, ihr werdet sterben, ihr seid mit einem menschlichen Körper gesegnet. Füll es nicht mit Scheiße an, verschwende es nicht. Benutze es für etwas Gutes. Versucht daran zu denken, dass ihr hierher gekommen seid, um der Welt zu dienen. Ihr kommt hierher und hört euch diese Unterweisung an, damit ihr besser ausgerüstet seid, um der Welt dann besser helfen zu können. Und ihr könnt sowas sagen, ich will der Welt helfen, ich will die Welt retten. Aber die Leute, die auf Tour gehen in viele Länder und dort weiter unterrichten, die wissen, dass es möglich ist, die Welt zu verändern. Durch das Internet schrumpft die Welt wirklich. Und die Grenzen fallen weg. Und es ist möglich, wenn ihr diese Dinge gut lernt, der ganzen Welt wirklich zu dienen. Ich übersetze, stellt euch nur vor, wer ihr sein könntet und wem ihr helfen könntet. Ihr müsst auch nicht nach Bulgarien gehen, um der Welt zu helfen. Die beste Art, um der Welt zu dienen, ist, ein Beispiel zu sein. Wir waren in Russland und auch dort gibt es einen Ausdruck dafür, als lebendes Beispiel. Du meisterst Yoga und du meisterst Meditation und du verstehst, wie man die Wirklichkeit ändert. Und du tust es und du bist offensichtlich ein glücklicher Mensch. Die Leute in Bulgarien sind zu uns gekommen und haben gesagt, du und deine Leute, ihr lächelt immer. Und ich habe gesagt, ja, wir kommen aus dem Land des Lächelns. Und sie sagten, wir wollen auch dorthin kommen. Das heißt, sie waren angezogen davon. Wir hatten also 10 bis 12 Lehrer und die waren alle ein lebendes Beispiel. Und die Menschen sind dann von dir angezogen, weil sie wissen wollen, was ist, das sich zum Lächeln bringt. Und das ist gute Werbung. Das auf diese Art und Weise rettet man die Welt. Man lächelt. Also ich glaube, was im Text sagt, ist, er lernt den Text, praktiziert den Text und werdet zu glücklichen Menschen, sodass andere Menschen sich davon angezogen fühlen und euch fragen, was zum Teufel macht ihr, dass ihr so glücklich seid. Und dann wird sich das Glück ausbreiten. Er sagt, Semba Shu, das heißt, ich bitte euch zuzuhören. Er sagt mit einem Ausdruck der Bescheidenheit, ich bitte euch, behaltet dies im Kopf, während ihr jetzt zuhört. Also, was ist es, was wir hören werden an diesem fünften Tag? Was ist das Dharma, das wir hören werden? Dann kommt er zu dem Punkt, der heißt Sakche. Sakche heißt also die Struktur oder die Inhaltsübersicht über die Unterweisungen. Er sagt, die Menschen, die genügend gutes Karma haben, die einen Weg brauchen, um zur Erleuchtung zu gelangen, er beendet das nicht, denn er zitiert aus einem klassischen Lamrim-Text. Und es ist eine Tradition in unserer Linie, dass man das wiederholt, was man am Tag zuvor oder in der Woche davor gelernt hat. Idealerweise sollte ein Lama also einige Themen der Dinge, die unterrichtet wurden, wiederholen. Jetzt hat er die vierte Kategorie der gesamten Unterweisungen erreicht. Der großartigen Lehren über Lamrim. Lamrim heißt das Genre dieser Schriften und bedeutet eine Unterweisung, wie man Erleuchtung erlangt für Dummies. Erleuchtung von A bis Z. Es ist eine vereinfachte Form des 25-jährigen Geshe-Kurses. Die fünf großen Themen sind hier in diese Lamrim-Teachings hereinkondensiert. Und sie sind vollständig. Es ist der Buddhismus von A bis Z. Es gibt nichts aus dem Buddhismus, was darin nicht enthalten wäre. Vierte Kategorie. Wie führen wir tatsächlich einen Schüler zur Erleuchtung? Mit der tatsächlichen Lehre. Es gibt zwei Teile, wie man eine Person zur Erleuchtung führt. Die zwei Teile des Buches sind wie folgt. Der erste Teil. Dies ist die erste und großartigste Lehre des Buddhismus. Shinyin Dentsu. Shinyin heißt ein spiritueller Führer. Wer auch immer das sein mag, ich bin euer Lehrer für die Schriften, aber ihr müsst euren Lehrer des Herzens finden. Es kann eure Mutter sein oder jemand hat mir erzählt, dass es sein Hund ist. Ihr müsst euren eigenen Herzenslehrer finden. Und dann müsst ihr herausfinden, wie ihr in Beziehung mit dieser Person tretet, damit sie euch zur Erleuchtung führen kann. Und dieses Thema ist das Wichtigste im Buddhismus. Und das ist das erste Thema, das unterrichtet wird in dieser Anleitung zur Erleuchtung für Idioten. Und in diesem Abschnitt, da sind wir jetzt gerade. Wie begibst du dich in die Hände eines spirituellen Führers, der dir hilft, die geistige Krankheit von vielen Leben zu heilen? Das ist das Thema des Lamrim, das erste Thema. In welche Beziehung trittst du zu einem spirituellen Führer, sodass sie dich zur Erleuchtung führen kann? Denn die Hälfte dazu muss von dir kommen. Wenn du bei einem guten Arzt, wenn du seinen Anweisungen nicht folgst, dann kann der Arzt noch so gut sein, aber du wirst nicht geheilt werden. Also der erste Teil des Lamrim, darin geht es darum, wie folgt man ihrem Rat richtig? In welche Beziehung tritt man mit seinem Lehrer? Um eine gute Beziehung zu dem Lehrer, zu seinem Lehrer zu haben, muss man sich das erst einmal vorstellen, was es bedeutet, eine korrekte Beziehung zu seinem Lehrer zu haben. Man stellt es sich also zuerst vor, und dann tut man es erst. Das heißt, vielleicht macht man es zuerst während einer Meditation und stellt es sich in der Meditation vor. Und dann später erst geht man zum Lehrer hin und kocht vielleicht für ihn oder was auch immer. Und bevor man darüber meditiert, wie man mit dem Lehrer Kontakt aufnimmt, wie man in eine Beziehung mit dem Lehrer eintritt. Und vorher muss man den Geist auf die Meditation vorbereiten. Es gibt also drei Schritte, wie man Kontakt mit dem Lehrer aufnimmt. Und der erste Schritt, Nummer eins ist, wie man sich darauf vorbereitet, auf die Meditation, wie man in Beziehung mit seinem Lehrer tritt. Nummer zwei, meditiere darüber, wie du dich benimmst in Gegenwart deines Lehrers. Und Nummer drei, geh zu ihnen und tu es. Aber das sind die traditionellen Schritte. Also bereite dich auf die Meditation vor, meditiere und dann geh zu ihnen und lerne von ihnen. Wir sind also bei der Vorbereitung und die hat sechs Teile. Jachetuk. Das sind die sechs berühmten Vorbereitungen für eine Meditationssitzung, die sich auf den Lehrer konzentriert. Ihr könnt die Jachis auch als Vorbereitung für andere Meditationen benutzen, zum Beispiel über die Vergänglichkeit oder über Mitgefühl. Oder das Austauschen von sich selbst mit anderen. Aber ihr solltet die klassische Vorbereitung für die Meditation kennen. Während der Olympischen Spiele, Leute während in dieser Zeit treffen wollten, dann habe ich sie nicht zu mir nach Hause eingeladen, denn ich will meine Ruhe haben, sondern ich habe sie an einer kleinen Sportbar in der Nähe getroffen. Es gibt dort 12 Fernseher und das lenkt etwas ab. Aber es ist lustig. Jedenfalls wurden die Olympischen Spiele dort übertragen. Ich sehe das normalerweise nicht, weil ich keinen Fernseher habe und auch mein ganzes Leben lang keinen besessen habe. Aber es war faszinierend und ich habe zugeschaut und habe gesagt, wann findet endlich der Schwimmwettkampf statt? Der Kommentator sagte, jetzt sind sie dabei, sich aufzuwärmen und die Beine aufzuwärmen, machen Stretching. Und eine Stunde lang sieht man zu, wie sie sich aufwärmen und Stretching machen. Und das eigentliche Rennen, der Schwimmwettkampf, dauert nur 2 Minuten. Also kulminiert das ganze Leben, das sie damit verbracht haben, sich vorzubereiten auf diesen Wettkampf, in diesen 2 Minuten im Pool. Während der Olympischen Spiele. Aber du kannst nicht bei den Olympischen Spielen mitschwimmen, wenn du dich vorher nicht darauf vorbereitet hast und wenn du nicht warm gemacht hast. Und das Gleiche gilt auch für die Meditation. Du musst durch diese Vorbereitung gehen, du musst dich auch aufwärmen. Du kannst nicht einfach dich hinsetzen und meditieren, einfach ins kalte Wasser springen. Du kannst auch nicht aus dem Stand heraus ein Rennen hinlegen. Du musst dich warm machen. Du musst dich aufwärmen. Wenn du dieses Aufwärmen nicht lernst, wirst du auch nie ein guter Meditierender sein. Ihr könnt jetzt sagen, aber Gershela, der Titel dieser Lehre ist die 7 Türen der Meditation oder zur Meditation. Und wir sprechen von den 6 Vorbereitungen. Aber die 7 Tore zur Meditation sind nur eine von diesen 6. Es gibt also 6 Vorbereitungen und eine davon hat 7 verschiedene Teile. Übrigens, das Zitat, auf das er sich bezieht, auf den tibetischen Originaltext, findet man in Delam und ebenfalls in Machi. Das heißt, die rote Anleitung und was damit gemeint ist, wenn ein Lehrer oder Professor der Chirurgie seine Schüler unterrichtet, dann seziert der Lehrer zusammen mit den Schülern den Körper und es gibt viel Blut. Und das heißt Manchi. Es heißt eine rote Lehre. Und was es heißt, ist, dass man wirklich das ganze Gedärm herausnimmt, dass man einen spirituellen Text seziert, sozusagen. Es ist ein etwas komischer Name. Es gibt also ein Marchi, das von dem 2. Panchen Lama geschrieben wurde und wir werden darüber sprechen. Aber dieses Buch wird zitiert von ihm. Und er wird oft darauf zurückkommen. Wie viele großartige Lamrim-Texte zitiert er? 8. Es gibt einen Witz im Kloster, wenn die jungen Mönche zu den alten Mönchen gehen und stolz sind und sagen, wie toll es ist und wie viele Texte sie schon gelernt haben, dann erwidern die alten Mönche meistens, ich habe mehr Texte vergessen, als du jemals lernen wirst. Wir kommen also zurück zu den 6 Vorbereitungen. Wir unterrichten die sechs Schritte, die sechs Vorbereitungen zur Meditation und benutzen dieses Lamrim als Vorlage. Und das wurde geschrieben von dem zweiten Panchen Lama. Losang Yeshe. Es gab ein Buch, das im Palast des Dalai Lamas geschnitzt wurde, dessen Vorlage geschnitzt wurde in dem Jahr, bevor Tibet gefallen ist. Eine Sonderausgabe der Perfektion der Weisheit wurde geschnitzt. Und in dieser Ausgabe wurden die meisten Lamas unserer Linie erwähnt. Ich weiß nicht, wie originalgetreu die Wiedergabe der Gesichter ist. Es ist etwas verdächtig, wie sehr sie sich alle ähneln in diesem Buch. Aber das ist alles, was wir haben. Und ich habe das für euch ausgegraben. Also in der Tradition des Lamrim, des zweiten Panchen Lamas, gehen wir zuerst durch alle sechs Vorbereitungen für die Meditation. Truk heißt sechs und Truka heißt alle sechs. Wir haben die ersten drei bereits am Tag davor, das ist also der Tag 4 dann, abgehandelt. Lass uns die sechs zusammen durchgehen. Drei habt ihr schon gehabt. Das erste war, das Zimmer aufzuräumen, sauber zu machen und einen Altar einzurichten. Nummer 2 ist, bringe Gaben da. Die zwei Ansprüchen gerecht werden müssen. Sie müssen auf ehrliche Art und Weise erworben sein. Also das Geld, mit dem man die Blumen kauft, die man auf den Altar stellt, zum Beispiel, muss auf ehrliche Art und Weise erworben werden. Und die Dinge sollten auf schöne Art und Weise arrangiert oder hingestellt werden. Ich habe hier ein Bild und ich habe meine Schüler gefragt, was denkt ihr, ist das ein Bild von einem französischen oder belgischen Maler? Was denkt ihr? Und viele sagen dann, französischer Maler vielleicht. Und tatsächlich ist das ein iPhone-Bild von meinem Küchentisch. Und ihr seht dort verschiedene Dinge, die ich alle aus meinem Garten habe. Verschiedene Blumen und Früchte, ein Granat, das ist der erste Granatapfel. Und das ist eine sehr schöne Sache, die man machen kann. Und ihr könnt es vielleicht auch tun, wenn ihr einen Garten habt, dass ihr dort Blumen und Früchte habt, die ihr dann auf den Altar legen könnt. Das dritte ist dann auf dem Meditationskissen zu sitzen in der 7-Punkte-Haltung von Nairojana. Und mit einer sehr tugendhaften Einstellung macht ihr dann die Übungen, wie zum Beispiel Zuflucht zu nehmen. Und das bedeutet tatsächlich, dass man über Möglichkeiten und Wege nachdenkt, wie man mit den Problemen im eigenen Leben umgeht. Und das bedeutet, dass du dir klar machst, dass die Probleme von dir kommen. Die ganzen Leute, über die du dich ärgerst und die dir jemals über den Weg gelaufen sind, kommen von dir. das zu verstehen und damit von diesem Gesichtswinkel aus, von diesem Verständnis aus damit umzugehen, das bedeutet Zuflucht zu nehmen. Und dann Bodhicitta, was ist das? Wenn ich das hier lerne und wenn ich lerne, wie ich meine tägliche Praxis richtig mache und wie ich mit einem Herzenslehrer in Beziehung trete, dann werde ich auch zu den Leuten gehören, die viel lächeln. Und wenn mich die Leute dann fragen, wie kommt es, dass du so bist, dann kann ich ihnen helfen. Und die Art, so zu denken, wie diese lächelnden Leute denken, das ist Bodhicitta. Sich auf den Weg zu machen, ein Lächelnder zu werden. Damit man das Leben anderer Menschen verändern oder verbessern kann, das ist Bodhicitta. Also, ihr setzt euch hin mit den 7 Punkten der richtigen Meditationshaltung und ihr habt eine Vision eines Lächelnden. Nummer 4 heißt Sokching. Sandak, und das darüber sprechen wir jetzt. Eine Vision vorbeizurufen der Lamas der gesamten Linie, also der Ordinationslinie. Diese Vision wird der Garten des Karma genannt. Sokching oder der Garten des Karma ist Gegenstand der nächsten 10 Unterrichtseinheiten. Schritt Nummer 5 ist die 7 Tore der Meditation. Und Nummer 6 ist dann, wie man den Segen heiliger Wesen auf sich herabzieht. Das sind die 6 Vorbereitungen. Ihr versucht erst gar nicht zu meditieren ohne diese 6 Vorbereitungen, weil das nicht funktionieren würde. Er zitiert dann Jetsun Kappa. Das folgende Zitat ist also von Jetsun Kappa und ich habe es für euch nachgeschlagen. Ich mache das immer, um auch zu sehen, was er noch gesagt hat in diesem Kontext. Sodass wir dann vielleicht 20 Jahre anstatt 10 Jahren das studieren können. Es gibt inzwischen 13.000 Texte, die eingegeben worden sind von dem Flüchtlingsteam, was für uns arbeitet in Indien, die dies über die letzten 25 Jahre hinweg getan haben. Und die tippen also in den Flüchtlingslagern diese klassischen buddhistischen Texte in den Computer. 13.000 Texte, das sind also fast 1 Million Seiten. Und man kann sie in circa 10 Sekunden durchsuchen. Wir haben also versucht, die Russen in St. Petersburg zu beeindrucken. Die größten Tibetologen kommen eigentlich aus Russland. Und wir haben gesagt, guckt euch das mal an, gebt mir irgendein tibetisches Zitat. Diese Leute haben uns ein Zitat gegeben und zack, kam es sofort im Computer raus. Und sie haben gesagt, cool, können wir das haben? Und wir haben es ihnen umsonst gegeben, das Resultat von 25 Jahren Arbeit. Und sie waren sehr glücklich. Es ist dieses Zitat, über das wir jetzt sprechen, das ist aus dem Lamrim Chowa. Chua ist die kürzere Version. Die große Version heißt Lamrim Chemo und die mittlere heißt Lamrim Ding. Da heißt es, wir hören die Worte und sind nicht in der Lage, sie zu verstehen. Wir denken darüber nach, aber wir verstehen es nicht. Wir meditieren darüber, aber diese Realisierung findet nicht in unserem Herzen statt. Die spirituelle Kraft unseres Geistes ist gering. Die spirituelle Stärke in unserem Geist ist nicht ausreichend. In so einer Zeit musst du in den Garten gehen. Das ist mein Rat. Wenn du versuchst, etwas auswendig zu lernen und es klappt nicht, du versuchst, darüber nachzudenken, aber du verstehst es nicht. Du versuchst, darüber zu meditieren, aber es wird nicht Teil deiner selbst. Wenn das der Fall ist, dann geh in den Garten. Das ist die Übung für diese 10 Tage. Sie heißt, in den Garten gehen. Und hier ist der Kontext. Wir verlassen jetzt dieses Buch und gehen zum Originaltext von Jitsun Kappa. Wenn du ein großes Feld besitzt, aber dort nichts säst, es gibt Felder, in denen du den Samen für die Blumen der Erleuchtung säen kannst. Du musst dazu den Pflug des Glaubens benutzen, heißt es. Das steht in den Sutren geschrieben. Das ist der Originaltext von Jetsun Kappa. Das ist es, wo er dieses Zitat her hat. Ich habe also nach dieser Sutra gesucht. Man kann also die Keywörter in den Computer eingeben und findet es dann. Man findet dann die Mahayana Sutra. Dieses Sutra wurde von dem Siddhi Gyepa erbeten, also von einem nicht-buddhistischen Weisen, ein Hindu namens Gyepa, das heißt weit. Der Name seiner Heiligkeit ist Gyaltso, das heißt Ozean. Und der mongolische Ausdruck dafür ist Dala, also Dalai Lama. Gyepa heißt also weit. Das Sanskrit-Wort dafür ist Vyasa. Vedu Vyasa hat einige der größten Klassiker des Hinduismus geschrieben und auch einige der vedischen Texte werden ihm zugeschrieben. Und die Mahabharata. Und er schrieb die Bhagavad Gita. Es gibt ungefähr 62 Vyasas. Es gibt heute noch Vyasas. Ich habe meinen Freund Shankar vom Shivananda Center auf den Bahamas geschrieben. Und die haben ihre Lehrer in Indien gefragt. Und haben gefragt, hat Vyasa wirklich mit dem Buddha zusammen gelehrt oder vom Buddha Lehren empfangen? Gab es also irgendeine Art von Austausch zwischen ihnen? Und sie sagten, können wir uns nicht dran erinnern. Aber es wäre interessant, der Frage nachzugehen. Nach den Kagyus zu urteilen, gab es eine Begegnung zwischen dem Autor der Bhagavad Gita und dem Autor der Veden und Buddha. Dieses Zitat, das Feld des Lamas mit dem Pflug des Glaubens zu bearbeiten, kommt also daraus, aus dieser Diskussion zwischen Lord Buddha und Vyasa. Falls es euch interessiert, Aber das tut es wahrscheinlich nicht. Als diese Worte gesprochen wurden, begannen alle umstehenden Gottheiten zu weinen. Sie konnten nicht mehr sprechen und streckten ihre Arme zum Buddha. Und sie warfen Blumen auf den Buddha und riefen: Oh Wunder, das ist so schön. Er ist in die Welt gekommen. Und mit dem Flug des Glaubens hat er das Feld des Guten bearbeitet. Das ist der Originaltext aus der Sutra, in der Vyasa zum Buddha spricht. Es wäre bestimmt interessant, diese Sutra zu studieren und zu sehen, ob es irgendwelche Hinweise auf die Bhagavad Gita gibt in der Freizeit. Und dann erklärt Pabongka Rinpoche das Zitat Jetsung Kapas, die auf dieser Sutra basiert. Pabongka Rinpoche sagte: Leute wie wir, und das ist sehr freundlich von ihm, sich selber und uns zusammenzunehmen und als wir zu bezeichnen. Das ist ungefähr so, als wenn der Dalai Lama sagen würde: Leute wie du und ich. Wir werden gehindert von dem dicken Nebel unserer karmischen Hindernisse. Und so kann es kommen, dass wir zum Unterricht gehen und die Lehren hören, aber nicht in der Lage sind, sie wirklich zu verstehen. Es kann auch bedeuten, dass wir nicht in der Lage sind, etwas auswendig zu lernen oder uns zu merken. Wir gehen nach Hause und denken über die Unterweisung nach, aber wir verstehen eigentlich nicht, worum es geht. Und obwohl du meditierst, führt das zu keiner wirklichen Realisierung. Utuk heißt verzweifelt. Wir sind verzweifelt. Wir gehen zum Unterricht und wir verstehen es nicht. Wir gehen nach Hause, um drüber nachzudenken, und schlafen ein. Wir meditieren darüber und nichts passiert. Utuk ist so ungefähr das Gefühl, wenn man kein Benzin mehr hat und den Reservekanister benutzen will und dann einem einfällt, dass man den Kanister in der letzten Woche einem Freund geliehen hat. Das ist dann das Gefühl von Utuk, verzweifelt. Die Schwierigkeit dieses Textes liegt darin, dass der Text sehr umgangssprachlich vor den Leuten von Lhasa gehalten wurde. Nicht nur vor Mönchen, und er hat sogar Schwierigkeiten deswegen bekommen. Es war eines der wenigen Male, dass ein hoher Lama eine Unterweisung für ganz gewöhnliche Leute gab. Er hat daher viele umgangssprachliche Ausdrücke gebraucht, und das macht es sehr schwierig, den Text zu übersetzen oder ihn zu unterrichten. Es gibt also einerseits sehr altertümliche Wörter, und dann heißt es wieder: Ey, verstehst du, Mann? Und zusammen ist das etwas schwierig. Das heißt, wir müssen in den Garten gehen und den Segen erbitten. Das heißt, Tsoksak Dipjang. Das sind zwei Dinge, die man tun muss, bevor man meditiert. Ihr müsst neues, gutes Karma sammeln, damit die Meditation gut läuft. Dipjang heißt, dass man das alte schlechte Karma loswerden muss. Man sollte also etwas tun, um die schlechten alten Samen loszuwerden und gute neue Samen zu säen. Die Leute vom DCI-Team, die sich 24 Stunden ins Flugzeug setzen und nach Moskau fliegen, um vor irgendwelchen feindseligen Leuten zu sitzen. In Moskau ist die erste Nacht nämlich immer sehr schwierig. Denn am ersten Abend sind die meisten Zuhörer der Veranstaltungen verpflichtet zu kommen. Die Leute sind also nicht freiwillig gekommen, sondern die Unternehmen haben sie einfach hingeschickt. Und 5 Tage lang arbeitet man dann mit den Leuten und am Ende weinen sie und bitten einen, wiederzukommen. Aber jedenfalls sammelt man jede Menge gutes Karma damit. Und dann kommt man nach Hause und geht vielleicht ins Kino und der Film, den man sieht, ist der beste Film, den man je gesehen hat. Und wenn man ein Buch liest, ist es der tollste Science-Fiction-Roman, den man je gelesen hat. Ja, man geht nach Diamond Mountain und sieht, wie jeder dort glücklich ist. Und das ist, weil man diese beiden Dinge durch diese Tour getan hat. Das alte schlechte Karma zerstört und gutes neues Karma gesammelt. Und das hält ungefähr 2 Wochen lang. Also wenn man was Wichtiges vorhat, dann sollte man das eigentlich machen, nachdem man richtig schwerwiegendes gutes Karma geerntet hat. Wie man das zum Beispiel macht, wenn man auf so eine Tour geht. Und bevor man meditiert, sollte man eben gutes Karma sammeln und dann schnell meditieren. Er benutzt das Wort Marma Hatha. Das heißt, es trifft dich ins Herz, wenn man das tut. Und die Meditation wird einfach unglaublich gut sein. Wir müssen lernen, wie man das tut, noch bevor man die Möglichkeit hat, sich über irgendjemanden aufzuregen. Jetsun Kapa, also der unsere Ordinationslinie begründet hat und den ersten Dalai Lama unterrichtet hat, der vor etwa 600 Jahren lebte, sein eigener Lehrer war ein Engel. Eine Gottheit, die heißt Manjushri. Jetsun Kapa fragte seinen Herzenslama, dieses göttliche Wesen Manjushri, den Gott der Weisheit, was ist das Beste, was ich machen kann, um schnell eine Realisierung zu haben? Und Manjushri sagte, Lama, Yidam, Yemedu, du musst darauf achten, dass dein Herzenslehrer kein anderer ist als der Buddha. Alle Buddhas. Dein Herzenslama und die Buddhas, der Buddha, sind eins, sind unzertrennbar. Du musst also sehen, dass dein Lehrer ein Engel ist. Und dann solltest du ihren Segen erbitten. Und sie bitten, dir zu helfen. Arbeite daran, frisches, gutes Karma zu sammeln, gerade bevor ihr anfangt zu meditieren. Arbeite daran, schlechte Samen loszuwerden, ganz kurz bevor ihr meditiert. Er erwähnt also 3 Hauptübungen vor einer Meditation. Und das ist das Thema der ganzen Woche. Diese 3 Dinge. Sokcha, wie man neues gutes Karma sammelt. Debjang, wie man altes schlechtes Karma los wird. Und dann Solndeb, den Lama, seinen Lama um seinen Segen zu bitten oder um Hilfe zu bitten. Und das sind die drei großen Übungen der vierten Vorbereitung. Und dann sagt er, natürlich müsst ihr die Themen, das, was geschrieben steht im Lamrim, kennen. Ihr müsst über diese Themen meditieren, zum Beispiel die Tatsache, dass du sterben musst. Heute Nacht. Es heißt nicht bald, sondern heute Nacht. Du musst gut darin werden, wirklich zu glauben, dass du heute Nacht sterben wirst. Und dann verschwendest du nicht deine Zeit. Und du tust immer das, was wirklich am wichtigsten ist. Wenn du jeden Morgen aufstehen würdest und denken würdest, dass du abends sterben würdest, dann würdest du nichts tun, was Zeitverschwendung ist. Das ist ein Beispiel. Diese Meditationen zu kennen und diese Meditationen zu machen, das ist der Stoff, aus dem die Realisierungen sind. Aber die Faktoren, die sie herbeiführen, das sind diese drei. Neues gutes Karma sammeln, altes Karma beseitigen und den Lama um Hilfe bitten. Das ist der Dünger und das Wasser und das Sonnenlicht, die diese Realisierungen so dass die Realisierungen aus bestimmten Themen des Lamrim kommen, wie zum Beispiel, ich werde heute sterben. Das heißt, du brauchst den Samen, das ist darüber nachzudenken, ich werde heute sterben, aber du brauchst auch den Dünger, das Wasser und das Sonnenlicht und das sind diese drei Übungen. Und diese drei musst du zusammenmischen. Das ist das, was du tun musst. Wer sagt das? Das ist Manjushri, der zu Jetsunkapa spricht. Weiter heißt es Mimba. Das ist ein Begriff, der heißt etwas zur Reife bringen. Ich habe diesen Baum bei mir im Garten gepflanzt, aber es ist so kalt, als dass irgendetwas daran wächst. Der Gärtner hat gesagt, ich muss das ganze Jahr über eine Weihnachtsbeleuchtung um den Baum schlingen, um die Äste schlingen und dann stirbt er vielleicht nicht. Und was ich da mache, ist Mimba. Ich versuche, die Früchte des Baumes zum Reifen zu bringen. Und wenn ihr euer Herz nicht reifen lasst, indem ihr euch bemüht, das alte, schlechte Karma zu zerstören und gutes, neues Karma zu sammeln, wenn ihr das nicht schafft und wenn ihr nicht euren Lehrer um seine Hilfe bittet, wenn ihr diese drei Dinge nicht tut, dann Sunkulche. Dann könnt ihr sagen, dass ihr Lamrim praktiziert und darüber meditiert, aber die Realisierungen werden sehr langsam sein. Shintu heißt es. Und wenn du zuerst dein Herz öffnest, bevor du meditierst, indem du neues gutes Karma sammelst, das alte Karma zerstörst und deinen Lehrer um Hilfe bittest, wenn du dein Herz auf diese Art und Weise öffnest, dann wirst du ohne große Schwierigkeiten spirituelle Realisierungen haben und sie werden schnell kommen. Was ist eine typische spirituelle Realisierung, über die er redet? Du lächelst viel. Denk nicht, dass du fliegen kannst, sondern du wirst einfach viel lächeln. Und das ist auch angenehmer, als fliegen zu können. Und diesen Garten des Karma zu praktizieren, Sokching, worüber wir sprechen, hat einen Reifungseffekt in zwei Richtungen. Es lässt deine negativen Seiten reifen und es lässt die positiven Seiten reifen. Was heißt es, wenn das die negativen Dinge auch zur Reifung kommen? Ich erinnere mich daran, als wir in Guadalajara waren und Teachings gaben, kamen beim ersten Mal 30 Leute und das zweite Mal 1000 Leute. Und es war beängstigend. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich gesagt hätte, lasst uns eine weitere mexikanische Revolution haben, dann hätten sie das getan. Und sie waren zu aufgeregt und ich dachte, das kann außer Kontrolle geraten. Und ich dachte, das kann ein karmischer Rückschlag werden. Und es gab auch einige negative Dinge, die passierten. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Macht des guten Karmas so hoch war, dass es altes, negatives Karma getriggert hat und es passierte innerhalb von einer Woche und die Praxis, die Übung von Schritt Nummer 4 soll das negative und das positive Karma hervorbringen. Und das negative Karma muss man schnell loswerden und das gute Karma schnell sammeln. Und wir starten hier eine Metapher. Was heißt es, das negative Karma zum Vorschein zu bringen? Das heißt, es wächst nicht in dem eigentlichen, im normalen Tempo, sondern es reift vorzeitig. Und es kommt eine große negative Sache und dann ist es vorbei. Und dann geht's richtig los. Du kannst einen negativen karmischen Samen nicht zerstören, nachdem er einmal gepflanzt wurde. Du kannst sie nur dazu bringen, dass er vorzeitig reift. Manchmal kommt es dann zu einer kurzen, vielleicht auch katastrophalen Sache und danach werden sich die Dinge dann aber positiv entwickeln, sehr schnell. Das steht in der Diamond Cutter Sutra. Und er vergleicht das dann mit einer Blase oder einem Pickel. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber als Teenager habe ich morgens immer einige Zeit damit verbracht, meine Pickel zu bearbeiten. Und er schreibt hier, dass man die Blase oder den Pickel ausdrücken kann, wenn am meisten Flüssigkeit darin ist. Man muss also warten, bis es soweit ist. Und wie schafft man es, dass der Pickel des schlechten Karmas soweit ist, durch die drei Praktiken, über die wir gesprochen haben? Das Wort, was er benutzt, Shuk, ist auch der Name einer Gottheit, einer Schutzgottheit, die heißt Shukden. Der Name bedeutet der, der Macht hat. Und wir haben mit dieser Gottheit nichts weiter zu tun. Rang Shuk heißt, wenn die Frucht reif ist. Dann wird sie von selber zu Boden fallen. Das heißt, wenn ihr diese Vormeditationsübungen lernt, dann wird etwas passieren. Weil die Energie reif ist, eure Seele wird reif durch diese Übungen. Und dann kann man die Frucht essen. Das schlechte Karma wird weggebrannt werden und das gute Karma wird sich wie wild vermehren oder multiplizieren. Ich zeige euch jetzt ein Bild eines Ortes, der heißt Ulka. Das ist ein Ort, zu dem Jetsun Kapa gegangen ist. Um uns zu unterweisen, ist er dorthin gegangen, an diesen Ort, und er machte Niederwerfungen, Chak. Und er machte Soksang, also das heißt, er sammelte gutes, neues Karma, Jipjang. Er reinigte sich von dem schlechten, alten Karma. Und Lapoche, das heißt wörtlich große Welle. Aber was damit gemeint ist, ist eigentlich hocheffizient oder hochproduktiv. Das bezieht sich auf die Niederwerfungen und die Mandalas. Wir haben hier ein Gemälde, das ist ein Ausschnitt aus einem Tanka. Das ist ein berühmte Szene aus Jetsun Kapas Leben. Er hatte eine Vision der fünf größten Lehrer, die über die Lehre, also Emptiness, unterrichtet haben. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat sie getroffen. Er hatte also diese lange Vision von diesen fünf Lehrern. Und aufgrund dieser Vision sagt man, dass er die Leerheit direkt gesehen hat. Was dazu geführt hat, dass er diese Vision hatte, war eine Vielzahl kleiner Dinge, wie zum Beispiel die Darbringung von Mandalas oder Niederwerfungen. Soksak Dipjang. Das hat er gemacht. Und dann hat er die Meditation gemacht und in der Meditation hat er diese Vision von den fünf großen Lehrern gehabt. Von den Lehrern, die über die Leerheit unterrichtet haben. Und dann hat er die Leerheit direkt gesehen. Einer der Lamas, die er gesehen hat, hieß Samge Kyang. Sangye auf Sanskrit heißt es Buddha. Kyang ist Beschützer oder auch Palita. Das ist also Buddha Palita. Das Wort Pa in Palita gibt es übrigens auch im Englischen und auch im Deutschen, zum Beispiel in dem Wort Pastor. Das heißt eben auch Beschützer. Er hat ein berühmtes Buch geschrieben und das heißt Buddha Palita. Das ist etwa so, als wenn Shakespeare ein Buch schreiben würde, das Shakespeare heißt. Nagarjuna hat ein Buch geschrieben, das heißt einfach Weisheit. Und das wurde interpretiert von Buddha Palita. Er hat es korrekt interpretiert, aber dann wurde er von jemandem kritisiert. Und es wurde gesagt, das sei nicht korrekt interpretiert. Das war Lama Viveka. Und dann kam Chandrakirti, der berühmte Schriftsteller, und der kritisierte dann Viveka dafür, dass er Buddha Palita kritisiert hatte, da dieser Nagarjuna korrekt interpretiert hat. Jedenfalls diese Vision, die er hatte, die wurde hervorgerufen durch die drei Praktiken, die wir in dieser Woche oder die wir jetzt lernen werden. Wir sprechen also jetzt wieder über Jetsunkappa. Und insbesondere sah Jetsunkappa Buddha Palita. Und er sah die chinesische Version von ihm. In dem Text heißt es das weite schwarze Land. Das ist der Ausdruck für China. China war das weite schwarze Land und Indien war das weite weiße Land. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen in China hauptsächlich schwarze Baumwollkleidung trugen und in Indien eben weiße. Er sah also die chinesische Version des Buddha Palita. Er sah es also, wie das über den Himmel geschrieben war, wie in den Himmel geschrieben, und er wurde gesegnet von dieser Vision. Als er dann aus der Vision herauskam, dachte er sich, vielleicht sollte ich das Buch jetzt mal lesen. Er sah also den Namen in Sanskrit am Himmel und entschloss sich dann, das Buch zu lesen. Im 18. Kapitel, also damit ist das 18. Kapitel des Kommentars von Buddha Palita über Nagarjuna gemeint, in dem es um die zwei Arten des Nicht-Selbst geht, also bei Menschen und bei Dingen. Da gab er vor, die Leerheit zu verstehen. Und viele sagen, das war die direkte Erfahrung der Leerheit. Das war, als er dieses 18. Kapitel von insgesamt, glaube ich, 27 las. Er hatte dieses 18. Kapitel immer wieder gelesen, aber weil sein Herz geöffnet war, weil er reif dafür war, gab er vor, diese direkte Erfahrung der Leerheit zu haben. Der Punkt hier ist nach der höchsten Vision davon, wer Jetsunkappa ist, dass er vorgab, die direkte Wahrnehmung der Leerheit zu haben, nachdem er das getan hat, was wir jetzt lernen werden, also die Darbringungen und das sich an den Lehrer zu wenden und ihn um Hilfe zu ersuchen, nachdem er das alles getan hatte. Paponka Rinpoche will uns also den vierten Schritt verkaufen. Er sagt praktisch, dieser Schritt 4 ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit, die man da macht, sondern Jetsunkappa selbst hat einen großen Durchbruch gehabt, weil er das gemacht hat. Es gibt viele Beispiele für ähnliche Vorkommnisse in dem Namtar-Buch. Namtar heißt totale Freiheit, also Moksha. Namtar heißt Biografie. Die Biografie eines Heiligen heißt auf Tibetisch Freiheit. Namtar hier heißt also die Biografie eines Heiligen. Und es gibt viele Berichte darüber, wie etwas Ähnliches den großen Heiligen in der Vergangenheit passiert ist. Was genau? Dass sie diesen Schritt Nummer 4 gemacht haben und danach die direkte Wahrnehmung der Leerheit hatten. Und oft werde ich gefragt, wenn Leute in einen Retreat gehen, was kann ich tun, um eine direkte Wahrnehmung der Leerheit zu haben? Und ich sage immer, macht diesen Schritt Nummer 4. Das heißt, klärt euer schlechtes, altes Karma, sammelt gutes, neues Karma und bittet euren Lehrer um Beistand und Hilfe. Und es gab einen Lama in unserer eigenen Ordinationslinie. Das ist die Linie von Jetsungkapa. Die nennt sich Gelugpa, das heißt der Weg der Tugend. Es gab diesen Lama am Kelsab Tenzin und der machte ein bestimmtes Ritual für den Ort, an dem er war. Und ich habe selber diese Rituale in New Jersey oft gemacht für die mongolische Gemeinde. Und Leute aus der Gemeinde haben dann meistens im Tempel angerufen und haben gesagt, ich würde gerne alle Mönche am Samstag zum Essen einladen und möchte sie bitten, bei der Gelegenheit dann die Diamond Cutters Sutra zu rezitieren. Und auf die Art und Weise habe ich auch die Diamond Cutters Sutra gelernt. Man geht also zum Haus dieser Familie und man wird bewirtet mit russischen Köstlichkeiten, wie zum Beispiel Borscht oder Kohl, gefüllte Fisch. Und dann erwartete man von uns, dass wir die Diamond Cutters Sutra rezitierten. Und die späteren Präsentationen basieren auf ihm. Das heißt, wir haben dann zur gleichen Zeit 5 verschiedene Teile der Diamond Cutters Sutra vorgelesen, laut. Und das war ziemlich eigenartig und ich habe nie das Ganze verstanden, weil er schnell nach Hause wollte. Aber das ist diese Chunchuk, diese Zeremonie, von der er spricht. Sie waren also in dem Haus von jemandem, um diese Zeremonie zu machen. Und der Lehrer hatte den Schüler gebeten, kannst du bitte ein Buch mitbringen, das wir im Haus dieser Familie rezitieren können. Und er brachte dieses Buch der Kadampa mit, um daraus zu rezitieren. Kadampas waren die ersten Buddhisten in Tibet. Also ihr seid so etwas wie die Kadampas des Westen. Und in diesem Text gab es einen Ausdruck als Lojong. Und das wurde geschrieben von einem Lama, der hieß Gergung. Und er war einer der Kadampas. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt übersetzt das Lied des Diamanten. Als Dangbarma das Buch öffnete und die erste Seite sah, hatte er eine direkte Erfahrung von Bodhicitta. Er sah also die erste Seite dieses Lojong. Und Lojong heißt ein kurzer Text, um das Herz zu öffnen. Und er sah die erste Seite und hatte sofort die Erfahrung von Bodhicitta. Das heißt, er saß da vor diesem Buch und er hatte die Vision einer perfekten Welt voller Liebe. Am nächsten Tag kam er zu dieser Praxis vor der Meditation, in der man den Lama um Hilfe bittet. Und er kam zu der Zeile, wo es heißt, du bist der, der aus Liebe alle lebendigen Wesen mit sich nimmt. Und nachdem er nur den Namen des Verfassers des Textes gehört hat, hatte er ein mystisches Empfinden von Wärme auf seiner Stirn. Er hatte also das Gefühl von pulsierender Hitze, nachdem er nur den Namen gehört hatte. Wenn euer Herz also geöffnet ist, dadurch, dass ihr die 6 vorläufigen Übungen gemacht habt, dann kann auch nur das Anschauen eines Buchumschlages dazu führen, dass ihr großartige Wahrnehmungen oder Realisierungen habt. Das ist dann wie ein Apfel, der reif ist und herunterfällt. Wenn ihr also diese vorläufigen Übungen, die Übungen vor der Meditation macht, dann könnt ihr also diese Realisierungen haben, einfach nur während ihr zum Mittagessen bei Bekannten seid und dann den Umschlag eines Buches seht. Es gab da einen Lama, der hieß Kungyo Dulpo Sherab Gelze. Und dieser Lama hat gesagt, wenn ihr zusammen mit euren anderen Praktiken diese 3 Übungen des Zerstörens des alten schlechten Karmas und des Sammelns von neuem guten Karma und die Praxis, dass man den Lama oder den Herzenslehrer um Hilfe bittet oder auch die Engel um Hilfe bittet, wenn man das aus ganzem Herzen praktiziert, wenn ihr dann in einen Zustand der tiefen Meditation euch begebt, dann könnt ihr eine Wahrnehmung haben, von der ihr dachtet, dass ihr das in 100 Jahren nicht erreichen würdet. Danach kommt ein schwieriger Ausdruck auf Tibetisch, der heißt Duche. Duche ist also alles, was durch Ursachen hervorgerufen wurde, zum Beispiel eine Heirat oder eure Gesundheit. Und diese Dinge wie die Gesundheit oder Beziehungen oder euer Einkommen, das bleibt nicht so, wie es ist. Warum? Das ist wie das Gegenteil von einer Kreditkarte, also eine Guthabenkarte. Als du deinen Mann oder deine Frau getroffen hast, hat ihr ein sehr großes Guthaben auf eurem Konto gehabt oder seitdem habt ihr dieses Guthaben. Und jedes Jahr, was ihr zusammen verbringt, ist sehr teuer. Und es wird etwas abgebucht von dem Konto. Und nichts bleibt, wie es war. Und die Beziehung wird auseinanderbrechen und auch deine Gesundheit wird schlechter werden. Unweigerlich. Diese Dinge können nicht bleiben, wie sie sind, denn sie sind das Ergebnis von bestimmten Umständen. Es sei denn, man erneuert die Samen, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man die Dinge so lässt, wie sie sind, dann altern alle Dinge. Aber Hindernisse können nicht für immer bleiben. Wenn du diese Praktiken anwendest, dann werden sich die Dinge ändern. Das ist jetzt in positivem Sinne gemeint. Also auch kein Hindernis oder kein Problem bleibt, wie es ist, wenn man diese Praktiken anwendet. Man sieht auch in dem, was geschrieben wurde von den großen Lamas in der Geschichte, wenn die Samen keine Feuchtigkeit bekommen, wenn man die Samen nicht in den Garten bringt und sie dort Feuchtigkeit bekommen, dann kann man sie aufheben, solange man will, aber es wird nichts passieren, es wird nichts daraus wachsen. Und deshalb müssen wir die Samen in den Garten bringen. Es ist für uns alle sehr wichtig, diese Übungen zu machen und neues, gutes Karma zu sammeln und das alte Karma, das alte schlechte Karma zu reinigen. Und jetzt kommt der letzte Satz. Trasa heißt es da. Und was heißt Lhasa zum Beispiel? Heißt das gleiche wie Los Angeles. Der Ort der Götter. Und Trasa heißt der Ort, wo Mönche leben. Tra ist ein neueres Wort für Mönch. Jemand, der im Kloster lebt. In den großen Klöstern, dort wird nicht nur debattiert. In den großen Zusammenkünften der Mönche und im Debattiergrund, also dort, wo debattiert wird, dann kommt ein Wort Shelndun oder in der Yoga Sutra heißt es Svadhyaya. Und das wird meistens falsch übersetzt. Es wird meistens mit Selbststudium übersetzt, aber was es wirklich heißt, ist das Lesen und Rezitieren von Sutren. Also die Schriften zu studieren und zu rezitieren. Und wenn man zu dem Debattiergelände im Kloster kommt, zum Beispiel in Seramay, was ist das Erste, was man tut? Man setzt sich hin und rezitiert die Hatha-Sutra. Die Hatha-Sutra. 21 Mal hintereinander. Danach kommen dann die Gebete der tantrischen Gottheiten. Das heißt, die ersten anderthalb Stunden im Debattiergelände werden nur damit zugebracht, zu rezitieren. Und die Mönche sagen oft, warum müssen wir die ganzen Gebete machen? Warum können wir nicht einfach debattieren? Und die Lehrer sagen dann, das ist der Grund, weshalb ihr die Gebete sagt. Ihr müsst eure Seele erst vorbereiten, bevor ihr debattiert. Ihr müsst euer Herz vorbereiten, bevor ihr meditiert. In erster Linie dadurch, dass ihr euren Lama um Hilfe bittet. Ende Klasse 1.